Herzlich willkommen vor dem Thron Gottes. Da sind wir ja jetzt, wo der Vater und der Sohn sitzen und wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Hier in diesem Gottesdienst vor dem Thron Gottes. Ich möchte euch heute ein Ereignis vorstellen, was mir in den Sinn gekommen ist und bei dem ich dachte, der Mann Gottes benimmt sich ja unmöglich. Ein Elefant im Porzellanladen ist gegen ihn ein Softie. Aber als ich über diese Begebenheit so nachdachte und mir die vorstellte, dann merkte ich, das ist eigentlich nur der erste Eindruck. Und deswegen lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen, und das möchte ich gerne heute Vormittag mit euch machen. Dieser Mann Gottes ist der Prophet Elia. Im 1. Könige 17 und die folgenden Kapitel steht etliches über ihn drin. Elia heißt auf Deutsch, der Name hat eine Bedeutung, Gott, Jahwe ist mein Gott. Also Programm, sein Name. Er ist ein gehorsamer Prophet des Herrn, der die abgöttische Regierung des Königs Ahab, zu dessen Regierungszeit er lebt, sehr kritisiert. Und als Folge dieser miesen Regierung von dem König Ahab in Israel kündigt Elia im Namen Gottes eine langjährige Dürre an. Gott führt seinen Propheten an einen Bach, wo ihn der König nicht findet, denn der ist sauer auf ihn natürlich. Aber nach einiger Zeit vertrocknet auch dieser Bach und da schalten wir uns mal in den Bericht in der Bibel ein. Also alles aus 1. Könige 17. Nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Da sprach der Herr zu Elia: Steh auf, geh nach Zarpat in die Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Den Elia würden wir heute als Wirtschaftsflüchtling bezeichnen. In seiner Heimat gibt es keine Lebensgrundlage mehr und deswegen geht er weg ins Ausland. Gott schickt ihn an diesen Platz, damit er überlebt. Eigentlich ist es ja sehr schön, Elia müsste sich ja freuen, aber wenn ich mich so in die Lage von diesem frommen, gottesfürchtigen Propheten hineinversetze, stelle ich ja fest, dieser Auftrag Gottes ist eine ganz schöne Herausforderung. Denn Gott schickt ihn ins Ausland. Und so fromme Juden, die es ernst meinten mit Gott, für die galt Ausland, Hilfe, das Land der unreinen Speisen. Da kann ich mich ja gar nicht niederlassen. Und dann soll ich ausgerechnet dort vor der Hungersnot, der Dürrekatastrophe gerettet werden, wo die Heiden leben, die sich nicht an Gottes guten Ordnungen halten. Ich könnte mir vorstellen, dass der Elia vielleicht gezweifelt hat, ob er Gott wirklich verstanden hat. Denn wenn er es ernst meint mit dem Glauben, dürfte er doch nie ins Ausland gehen. Aber egal, auch wenn Elia das vielleicht nicht ganz versteht, er geht gehorsam los. Er denkt, Gott hat ihm das gesagt und er vertraut, dass Gott sich schon was dabei gedacht hat, auch wenn er ihn dahin schickt, wo er eigentlich gerade essensmäßig nicht die beste Hoffnung so hat. Mir fällt in diesem Zusammenhang ein, was Gott veranlasst hat, etliche Jahrhunderte später. Mit dem Petrus, der ja einer von den Aposteln war, mit Jüngern, mit Jesus gegangen ist. Und da wird berichtet in der Apostelgeschichte 10 ein ähnliches Ereignis, dass der Petrus ja auch als Jude eben auch noch die ganzen Speisevorschriften kennt und dann von Gott praktisch genau vorbereitet werden muss, um dann Kontakt zu Heiden, Nicht-Juden aufzubauen. Dem Cornelius wird es da berichtet, dass der nach Hause geht zu dem und sich da bewirten lässt. Also so ist es, dass Leute, die es ernst meinen mit Gott im Alten, im Neuen Testament, vielleicht erstmal geblockt sind und denken, Mensch, also so eine Führung Gottes kann doch irgendwie nicht stimmen, weil das dann irgendwie mein Weltbild über den Haufen wirft. Aber es kommt darauf an, da doch gehorsam zu sein, wie der Petrus, Apostelgeschichte 10 oder jetzt 1. Könige 17, der Elia. Also machte Elia sich auf und ging nach Zarephat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Er rief ihr zu: Würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr noch nach: Und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete: So wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, und die, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn, wir werden essen und sterben. Also zunächst sieht es ja wirklich so aus, als ob der Elia ganz schön enttäuscht wird. Die Witwe ist ja selbst am Ende. Ziemlich dramatisch. Das Wasser steht ihr bis zum Halse, sie hat nichts mehr. Zwei Todgeweihte wollen kurz vor dem abzusehenden Ende sich noch gerade ein kleines bisschen den letzten Rest essen gönnen. Und dann ist Tabula rasa. Der Elia merkt, bei dieser Witwe ist also nichts zu holen. Aber was der Elia dann dieser Witwe antwortet, hört sich gar nicht so zweifelnd an. Elia sagte zu ihr: Hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst ein kleines Brot und bring es heraus, dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden, und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Also damals war Gastfreundschaft ja wirklich ein hohes Gut, ein heiliges Gut, und das gehörte einfach dazu. Dass hier der Prophet auch da im Ausland eben Gastfreundschaft erwarten kann. Aber ich denke, nun wird der Elia nur wirklich ziemlich unverschämt. Hat er denn überhaupt kein Fünkchen Anstand oder Empathie, um zu merken, wow, ich rede jetzt gerade hier mit einer Frau, die total am Ende ist, und dann will ich der noch das letzte Hemd ausziehen? Was hat die Witwe wohl gemacht? Ob die den Versprechungen dieses fremden Wanderers, den sie ja noch nie gesehen hat, geglaubt hat, ist ja gar nicht so ohne. Die Witwe hat ja genau verstanden, deine Lebensmittelversorgung wird sichergestellt, wenn du dem Propheten zuerst dein letztes Essen gibst. Und dann anschließend für dich selber sorgst, wenn eigentlich doch nichts mehr da ist. Jede kühlrechnende Frau, Männer ja sowieso, die werden sich an allen 10 Fingern ablesen, das ist riskant. Was, wenn das denn nicht klappt mit diesem versprochenen Wunder? Sollte die Witwe nicht, wie geplant, zuerst mal für sich selbst und dem Sohn das letzte Essen machen? Und dann, wenn sie sieht, aha, das stimmt wirklich da mit diesem Mehltopf und dem Ölkrug, dann aus dem Vollen schöpfen und gerne teilen. Dann wäre sie ja auf der sicheren Seite. Aber Gott legt die Spielregeln für seine Wunder fest, Wenn er was sagt, was er machen will, darf er auch bestimmen, unter welchen Umständen er das macht. Und das bedeutet bei ihm loslassen und die leeren Hände füllt Gott. Ist ein Risiko, was die Witwe eingehen soll. Gucken wir mal, was er macht. Die Witwe ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hat. Ja, hätten wir das auch so gemacht? Ja. Hätten wir auch so gehandelt wie diese Witwe? Denn wir merken ja hier, was Gott verspricht, hält er auch. Gott sorgt für ein Wunder in der Küche. Gott kann überall Wunder schenken. Aber das erleben wir ja nur im Glauben, im Vertrauen. Wenn wir dieses Risiko eingehen, ob das wirklich stimmt, was Gott sagt, ob wir uns dann konkret darauf wirklich einlassen können. Gott hat es von dem Elia erwartet, dass der auf Gottes Stimme hört und ausgerechnet in das Land der unreinen Speisen geht, um da versorgt zu werden. Und Elia ist losgegangen. Und hat es von der Witwe erwartet, um dieses Risiko einzugehen, zuerst sich darauf einzulassen, erstmal alles wegzugeben und dann zu hoffen, dass das Versprechen Gottes auch funktioniert. Und wir merken, der Elia und die Witwe, beide setzen sich rückhaltlos, vertrauensvoll in Gott. Also sie setzen ihr Vertrauen ganz und gar auf Gott. Und die erfahren dann, wir überleben in der Dürrekatastrophe. Wir können die ganzen Tage lang, ganze Jahre lang uns satt essen. Wie kommt es denn, dass gerade diese heidnische Witwe, die Gott eigentlich gar nicht kennt, ausgerechnet so Gott vertraut? Wir merken hier schon in dem Bericht, bevor Gott Elia auf die Reise schickt, deutet er ja das Wunder an. Er sagt hier, geh nach Zarpat, so, ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also der hat irgendwie das geschafft, der Witwe vorher deutlich zu machen, auch im Ausland, auch als Nicht-Jüdin, das mitzukriegen, dass die Witwe einen Plan hat, was Gott will. Und sie spricht ja auch dann Elia auf dessen Glauben, auf dessen Religion an. Sie weiß genau, dieser Mann ist derjenige, der zu diesem Gott gehört. So wahr der Herr, dein Gott lebt. Also die Witwe checkt es sofort. Sie hat hier nicht nur mit diesem hergelaufenen Wanderer zu tun, sondern Gott selbst hat ihr irgendwie, steht nicht da genau wie, das ihr deutlich gemacht. Und wir merken da, Gott bereitet jede Situation unseres Lebens gut vor. Gott hat ja den Überblick. Und Gott sucht verschiedene Leute aus und spricht sie an und vernetzt sie, damit sie miteinander zu tun kriegen. Warum? Wozu? Damit Gott seine Ziele erreicht. Es geht ja um Gottes Plan. Gott hat einen Plan mit diesem abgöttischen König Ahab und dazu gebraucht er den Propheten Elia. Deswegen kann der Elia ja nicht verhungern. Also es geht hier von Anfang bis Ende um Gottes Ziele. Und wir merken, dass Gott so souverän ist und klug ist, die Leute zusammenzubringen, zusammenzuwürfeln, wie so in einem Netzwerk und dann zu sagen, hier, ihr macht jetzt, ihr arbeitet irgendwie zusammen und dann wird es Schritt für Schritt mit der nötigen Zeit dahin kommen, dass mein Ziel erreicht wird. Und so bereitet Gott diese Begegnung vor Zarpat vor. die ja immerhin 3 Menschenleben rettet in dieser Dürrekatastrophe. Wir merken also, Elias unverschämte Forderung an die Witwe, gib mir zuerst, ist in Wirklichkeit eine Einladung zum Leben, so nenne ich das mal. Eine Einladung zum Leben von dem Gott, der das Leben schenkt. Der Prophet und die Witwe, die verstehen das und die gehorchen und dann funktioniert auch Gottes Plan. Wir merken hier, wenn Gottes Geist einen Menschen anspricht, dann setzt er sich für Gottes Ziele ein. Dann unterstützt er aktiv das, was Gott vorhat. Das klappt sogar, wie wir hier sehen, bei einer heidnischen Witwe. Dann müsste das doch erst recht bei uns heute klappen, oder? Denn so wie Gottes Wort damals ergangen ist, bei dieser Witwe, beim Elia und so, so lesen wir es ja heute in der Bibel. In der Bibel redet ja Gott zu uns und wir empfangen sein Wort. Und wenn wir offen sind, dann merken wir, aha, Gott hat uns was zu sagen. Aber das erfahren wir, wenn wir ganz offen und unvoreingenommen uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und gerade hier in diesem Bereich könnte ich mir vorstellen, dass hier vielleicht gerade so wir, so als sparsame Leute aus Schwabenland, dass wir uns dagegen sperren und sagen, oh, 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 das ist ja hier ganz eindeutig irgendwie was mit materiellen Gütern. Also, dass hier da aufgefordert wird, dass die Witwe da alles, was er hat, so irgendwie letztendlich Gott und seinen Leuten, den Propheten, da zur Verfügung stellt. Will Gott etwa, dass ich auch mein letztes Hemd spende? Das kommt ja öfters vor in der Bibel, auch im Neuen Testament. Im Lukas 21 steht, wie Jesus mal eine Witwe beobachtet, die absolut ganz wenig Geld hat, aber sie hat sie beobachtet bei der Spenden, einer Kollekteneinsammlung beim Tempel und sagt dazu einiges. Lukas 21 kann man das nachlesen. Also das kommt immer wieder vor, dieses Thema. Und deswegen, wenn vielleicht welche hier sitzen und sagen, aha, jetzt kommt da irgendwie so eine hintenrum eine Spendenaufruf oder sowas, dann mache ich es lieber zu. Ich habe Angst irgendwie oder Unwillen irgendwie konkret oder großzügig zu spenden. Deswegen mal eine Entspannung. Also erstmal runterzufahren, braucht jetzt keine Angst zu haben, dass es da jetzt darum geht. Denn ich will auf einen Hintergrund hinweisen, was vor jeder Spende und vor dieser Tat hier in 1. Könige 17 ja drin steht. Denn jeder geistlich gesunde Spender wenigstens muss ja, bevor er spendet, in sich eine Überzeugung haben. Und diese Überzeugung im Herzen ist das Allerwichtigste als Motivation für das, was er dann tut. Und diese Überzeugung muss sein, und wird auch sein, dass er spendet, ich bin berührt von Gottes Willen. Ich merke, dass Gott mich anspricht und sein Anliegen, sein Willen, sein Projekt, das, was er will, das packt mich zutiefst und deswegen möchte ich das aktiv ganz unterstützen. Und dann gibt er sich hin, ob sein Geld oder in allen anderen Zeit. Man kann ja auch mit seiner Zeit priorisieren und sehen, wo verwende ich die ganze Zeit. Oder meine Kraft, meine Ideen. Also das Thema Hingabe ist ja sehr, sehr vielfältig. Umfasst eigentlich mein ganzes Leben. Und die Witwe hier, die hat festgestellt, wow, Gott habe ich irgendwie erfahren. Diesen Gott der Juden. Und der hat mir das deutlich gemacht, dass ich da so einen Propheten, einen Mann von ihm versorgen soll, auch wenn ich selbst nicht habe. Und da verlasse ich mich drauf und setze mich alles dafür ein und mache dann das, was eben Gott mir durch den Propheten sagt. Und deswegen tut sie das, weil diese Überzeugung in ihrem Herzen drin war. Und genauso, dass wir Gott begegnen. und dass Gott uns was wichtig macht von sich, ist der Hauptzweck von jedem Gottesdienst. Deswegen sind wir ja hier zusammen. Und wir sind ja hier schließlich vor dem Thron Gottes, haben wir doch eben vorhin alle gemeinsam gesungen. Gott, der dreieinige Gott, ist die Hauptperson und um den geht's. Beschäftigen wir uns so mit Gottes Wort, dass es uns beschäftigt? Was will er von mir? Dass er jetzt hier ist? Dass es nicht nur eine Glaubensaussage ist, die wir so hinrattern, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, ja, ja, Jesus, sondern dass er wirklich da ist und mit mir seine Anliegen teilen will. Diese Frage soll wichtiger werden als, was würde ich gerne anders haben wollen? Elia und die Witwe haben Gottes Plan aktiv unterstützt, weil Gott sie persönlich angesprochen hat, weil sie merkten, es geht um Gott. Und ich bin sicher, hier für unsere Gottesdienste, wer ehrlich betet, Herr, begegne du mir in irgendeinem Element von diesem Gottesdienst, in der Predigt, in der Musik, in den anderen Beiträgen, heute sogar im Abendmahl. Bitte begegne du mir. Dann lässt er sich gar nicht ablenken mit so Überlegungen, wie laut ist die Musik, wie lang dauert die Predigt, wer ist alles da oder wer ist nicht da. Weil wir merken, Jesus Christus ist die Hauptperson. Und um seinetwegen sind wir hier. Und er will uns ansprechen und nutzt da viele Gelegenheiten, die hier so Gottesdienste bieten. Denn der hat es ja versprochen. Hören wir doch auf Gottes Wort. Gottes Wort ist wirklich stark. Es kann uns beschäftigen. Gott sagt mal in Jesaja 55, mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Ich bin vorgestern überrascht worden von etwas, was genau diese Sache mir bewiesen hat. Vorgestern gegen Abend kriege ich einen Anruf von einem, den ich erst gar nicht richtig einordnen konnte, einem Mohammed. Ich habe den erst verwechselt hier mit dem aktuellen Willkommenscafé. Aber das war einer, und dann ratterte das mir runter, als er mir ein bisschen erzählte, vor 25 bis 30 Jahren, als ich Pastor im Rhein-Main-Gebiet war und da schon so Flüchtlings- und Asylbewerberarbeiten machte, da war dieser Mann da, ein junger Mann, ich weiß ja, der galt noch als unbegleiteter Minderjähriger, ich glaube 17 war der, 16, 17, knapp 18, noch nicht mal 18. Und dieser Mohammed war sehr offen, der kam in unsere Gottesdienste, in unsere extra Veranstaltung, auch zu uns nach Hause war und hatte Gemeinschaft da mit uns. Ich kann mich nicht erinnern, dass der sich irgendwie bekehrt hatte, aber er war zumindest ja kein fanatischer Muslim, er war sehr offen und hat sich erkundigt und mir eine Bibel gelesen, auch da was mitgekriegt davon. Und dann ist er weggekommen, das passiert ja öfters, wenn so Asylbewerber, die doch nicht anerkannt werden, nach Afghanistan wieder. Und jetzt ruft er mich vorgestern an, dass er wieder in Deutschland ist und dass er da gleich wieder Kontakt zu Gemeinden gesucht hat. In Hamburg lebt er mittlerweile und hat sich bekehrt, hat sich taufen lassen, weil Jesus Christus für ihn der Allerwichtigste ist. Finde ich genial. Was Gott mit diesem Mohammed, der dann zwischendurch wieder in Afghanistan leben musste, 10 Jahre oder 15 hat er mir erzählt, wie Gott dem nachgeht. Also Gottes Wort kann was. Und wenn es hier um Gottes Wort geht, in der Predigt hier 1. Könige 17 oder die Lieder, die wir gesungen haben oder dann sogar auch Abendmahl, dann können wir doch damit rechnen, Gottes Wort kann auch uns beschäftigen. Kann was ausrichten, was er will, sofern wir mitmachen. Wie die Witwe und der Prophet. Lass uns jetzt wirklich heute ganz neu uns hin, geben und uns weihen dem Herrn. Denn wir machen ja jetzt Abendmahl, haben Abendmahlsfeier. Und dass es schließlich um Jesus geht, das lebendige Wort. Jesus wird ja das lebendige Wort Gottes genannt, das fleischgewordene Wort. Und dem begegnen wir im Abendmahl, in den Zeichen von Brot und dem Kelch, wo wir gewiss sind, dass Gott in Jesus einen Bund mit uns geschlossen hat, in Verbindung getreten ist, sogar bis in Ewigkeit. Und es ist an unserer Herzenseinstellung, da Ja zu sagen dazu und uns in diese Verbindung mit reinzunehmen und uns anzusprechen lassen von diesem lebendigen Wort und dann auch zu gehorchen und zu folgen. Oder nicht? Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dann schlage ich vor, dass wir uns so vorbereiten, einfach in der stillen Zeit, denn wir werden ja Zeichen der Barmherzigkeit und Gnade Gottes erleben in Brot und Kelch, dass er Gnade vor Recht ergehen lässt und all unsere Schuld vergibt, damit wir sogar ewiges Leben haben, dass er uns ganz nahe kommt und uns sagen darf, was ihm mit uns auf dem Herzen liegt. Fragen wir ihn doch, offen und unvoreingenommen, ganz sicher in seiner Liebe, dass er uns nicht über den Tisch zieht, und dass, wenn wir riskieren, ihm zu folgen, dass es dann auch wirklich gut ist. Einladung zum Leben. Gönnen wir uns so eine Minute stille Zeit. Herr, was liegt dir am Herzen mit mir? Ganz persönlich, jeder und jede für sich. Jesus Christus, danke, dass du dich hingegeben hast und uns deine Liebe beweist. Gerade jetzt im Abendmahl, wenn wir Zeichen deiner Liebe in Brot und in Kelch nehmen dürfen. Du willst uns ganz nahe kommen. Und manchmal ist es so, dass wir vielleicht davor zurückschrecken, weil es uns zu radikal vorkommt, dir wirklich zu folgen und unsere Meinungen, Vorbehalte, Ängste, alles, was widerstrebt, dann über den Haufen werfen müssten. Lock du uns doch durch dein Wort, dass wir auf dich hören, uns nicht ablenken lassen von anderen, sondern verstehen, was du uns sagen willst. Danke, dass du lebst. Und dass du diese Abendmahlsfeier jetzt in deine Hand nehmen willst, dass es wirklich zu einer konkreten Begegnung mit dir kommt. Amen.